Die Regierung von Mittelfranken gab am 8. Dezember 1938 offiziell bekannt, dass Eichstätt judenfrei sei.
In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In einem Eichstätt vor unserer Zeit.
Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de.
Genau, da haben wir zu unserer Folge auch noch ein paar Bilder zu den Orten, die wir beschreiben. Eichstätt übrigens mit AE und nicht mit Ä geschrieben. Wir sind Janet Iroesi
und Zoe Rüschenschmidt.
Und das Thema dieser Podcast-Folge ist jüdisches Leben in Eichstätt, denn die Stadt war nicht immer judenfrei.
Genau, und wir wollen einfach versuchen, mehrere Perspektiven aufzuzeigen. Also nicht nur Antisemitismus, sondern eben auch das alltägliche jüdische Leben. Natürlich ist Antisemitismus ein wichtiger Teil der jüdischen Geschichte, aber es ist eben nicht der einzige.
Und das wollen wir in unserem Podcast auch nicht so darstellen. Ja, dazu machen wir eine kleine Zeitreise, angefangen beim Mittelalter bis zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau. Und wenn wir von Anfang an beginnen wollen, wann hat denn die erste jüdische Person in Eichstätt gelebt?
Wer eigentlich als erstes aufkommt, wenn man nach der ersten jüdischen Person in Eichstätt sucht, ist Hartwikus Judemann. Der wird 1211 in Eichstätt als Zeuge einer Schenkung an Sankt Walburga genannt, wo wir schon bei Sankt Walburga sind. Wir haben übrigens auch noch eine Podcast-Folge über die Namensgeberin. Schaut doch einfach auch mal auf der Homepage vorbei.
Und woher wissen wir überhaupt, dass das wirklich die allererste jüdische Person war?
Also das ist natürlich schwierig, das so genau zu sagen, weil es halt immer nur eine Nennung ist. Außerdem ist nicht mal mehr klar, ob Hartwikus Judemann wirklich Jude war, weil es gab auch ein Rittergeschlecht, der Judemann von Gerolfing. Das Rittergeschlecht wurde aber erst 1296 belegt, die Nennung war ja 80 Jahre davor, sprich man weiß nicht genau, ob das einfach nur eine Person war, bevor das Rittergeschlecht wirklich benannt war, oder ob das wirklich Judemann eine Beschreibung war für einen Mann, der jüdisch ist.
Und dann kann es ja auch eigentlich sein, dass es davor schon eine jüdische Person gab.
Ja, oder danach halt eben erst, weil die erste wirklich sichere Belegung ist eine Bestimmung des Domkapitels im Jahr 1278, in denen es neue Regelungen für Geldgeschäfte der jüdischen Menschen gab.
Und wie genau sah das jüdische Leben in Eichstätt im Mittelalter denn aus?
Eigentlich gab es in Eichstätt wenige Unterschiede zum Rest des Reiches. Sie waren meistens im Geld- und Zinsgeschäft tätig. Und wie im ganzen Reich damals üblich, waren halt auch in Eichstätt die jüdische Bevölkerung Geldgeber des Bischofs und wenn nötig auch des Spitals oder von BürgerInnen.
Ja, es war ja wirklich üblich, dass die Juden für Geldgeschäfte zuständig waren, aber warum war das denn überhaupt so?
Also, hat eigentlich eine ganz einfache Begründung. Für ChristInnen war es damals einfach schlichtweg verboten, mit Geld zu handeln. Deswegen hat es halt eben die jüdische Bevölkerung gemacht. Sie wurde halt deswegen auch so ein bisschen gebraucht, weil man Geldhandel brauchte, aber sie waren einfach nur eher geduldet und als Händler fast schon unbeliebt. Zudem auch meistens ein Ventil für Unzufriedenheit.
Okay, und hast du auch ein konkretes Beispiel, wie sich die Unzufriedenheit geäußert hat?
Also wie im Rest des Reiches gab es in Eichstätt natürlich auch mehrere Judenverfolgungen, meistens infolge von Thronstreitigkeiten oder wenn Bischöfe unterschiedliche Meinungen hatten. Und die Pest hat das Ganze dann oftmals noch katalysiert. Eine sehr bekannte Judenverfolgung im Zusammenhang mit der Pest war die von 1348 und 49 und das war ja im ganzen Reich so. Und die war auch in Eichstätt gegeben.
Irgendwie auch logisch, dass es an Eichstätt nicht vorbeigeht. Also wenn es wirklich das ganze Reich betrifft, ist es ja irgendwie klar.
Ja.
Weißt du auch, wie viele Juden es damals gab?
Also, es gab immer wieder jüdische Personen, die in erhaltenen Dokumenten genannt wurden, aber man ist halt auf diese Dokumente angewiesen. Und je nachdem, wie der Bischof eingestellt war, waren es mal mehr oder mal weniger. Aber über den gesamten Zeitraum muss es auf jeden Fall jüdische Personen in Eichstätt gegeben haben. Und das ändert sich dann, als die Stadt das Domkapitel 1464 aufforderte, bei ihrer Wahl zum Bischof bitte zu beachten, dass sie einen wählen, der die Juden aus der Stadt trieb. Also sie forderten ein Ansässigkeitsverbot für Juden praktisch damit.
Wurde das denn wirklich so strikt umgesetzt? Also so, dass wirklich kein Jude und keine Jüdin weiter in Eichstätt leben durften, beziehungsweise auch jemals in der Zeit da hinziehen konnten?
Also das ist eine interessante Frage, weil zum einen der nächste Bischof, der dann gewählt wurde, der hatte eine sehr judenfeindliche Politik. Und der ordnete 1497 an, dass keine jüdische Person die Stadt verlassen dürfe oder aufgenommen werden dürfe. aber es ist 100% irgendwie klar, dass es trotzdem jüdische Personen zu der Zeit gegeben hat, trotz des Ansässigkeitsverbots, weil es ja Dokumente gibt, die aus denen deutlich hervorgeht, dass es vereinzelt jüdische Personen gab. Aber ich glaube, es war sehr vereinzelt. Es gibt da auch eine interessante Geschichte, dass also dieses Ansässigkeitsverbot oder die Politik des Bischofs ging dann sogar so weit, dass die Bürger und die kranken Bürger während einer solchen Eichstätt 1515 einen Brief an den Bischof schrieben und gefragt haben, ob sie einen Arzt in die Stadt holen könnte. Der hat das dann allerdings abgelehnt, weil er ein Jude war, also der Arzt ein Jude war.
Wow. Hat der Bischof dann überhaupt irgendwas unternommen?
Also er hat tatsächlich was gesagt, er hat abgelehnt, darauf hingewiesen, dass es ja dieses Ansässigkeitsverbot gibt. Und dann hat er auf das heilbringende Gebet an Jesus Christus verwiesen. Ja.
Super. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man eigentlich einen Arzt hätte, ihn aber nicht holt, weil er jüdischer Abstammung ist.
Gibt's eigentlich, also da, wir wissen jetzt, dass es immer vereinzelt jüdische Personen während dem Ansässigkeitsverbot gab, aber wie sah es denn davor aus? Gab es so eine Art Judenviertel?
Also es sind lediglich spärliche Hinweise auf den genauen Ort des Judenviertels zu der Zeit bekannt, aber es gab auf jeden Fall eins, ja.
Ja, Eichstätt ist ja auch eher eine kleinere Stadt und da macht es ja auch eher Sinn, dass es nicht so ein Riesenviertel war, sondern eher was Kleineres, oder?
Ja, genau. Also in kleineren Städten kam es auch kaum zu einer abgeschlossenen Ghettobildung. Was aber bekannt ist, ist, dass es einen Judenfriedhof in der Westenvorstadt gab, beziehungsweise er wurde halt genannt. Und zwischen 1454 und 1481 wurde in Urkunden auch oft von Judenschul oder einer Synagoge als Lokalisationspunkt für Häuser gesprochen.
Ist eigentlich noch bekannt, wo genau die sich dann befunden hat, oder?
Also die Synagoge lag zwischen der Weber und der hinteren Gasse, was heute eben die Pedetti-Straße ist.
Also jetzt irgendwo, wenn man sich auf jetzt Eichstätt bezieht, muss sie also irgendwo in der Büttel- oder Turmgasse gelegen haben.
Ja, genau, aber wo genau, beziehungsweise in welchem Haus die Synagoge ist, das ist bis heute einfach unklar. Das wurde nicht wirklich dokumentiert damals.
Gibt es dann bis auf diese Synagoge noch weitere Orte, die wichtig waren für das jüdische Leben in Eichstätt?
Ja, gab es auch. Ein zentrales Gebäude gab es erst wieder Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das war ein Betraum in der Westenstraße 2.
Ja, es macht natürlich auch Sinn, weil das Ansässigkeitsverbot 1497 wurde ja auch erst knapp 400 Jahre später, also 400 Jahre, das muss man sich auch mal erstmal vor Augen führen, 400 Jahre später aufgehoben. Und dann gab es ja 1861 die freie Wohnortwahl und da macht es ja auch Sinn, dass es erst ab dem Zeitpunkt wieder genug Leute in Eichstätt gab, die auch so eine Gemeinde gründen konnten.
Ja, genau. Also nach der Auflösung des Ansässigkeitsverbots kamen dann eben auch mehr jüdische Menschen nach Eichstätt. Und im Jahr 1871 gab es dann auch sogar erstmals die volle rechtliche Gleichstellung durch die neue Reichsverfassung. Die meisten Leute, die daher, also die nach Eichstätt zogen, die kamen aus Pappenheim und Thalmessing und waren einfache Handels- und Kaufsleute. Die haben sich dann auch 1872 zu einer israelitischen Betgesellschaft zusammengeschlossen.
Also der Raum der Betgesellschaft war ja zuerst in der Westenstraße 2. Wir haben davon übrigens auch ein Bild auf unserer Homepage. Könnt ihr euch gerne anschauen. War der Raum eigentlich immer da?
Nee, also tatsächlich hat sich der Ort nochmal geändert. Der spätere Betsaal war dann von 1903 bis 1933 im ersten Stock im Haus der Pfahlstraße 45. Und bis Ende der 1920er Jahre haben da auch die Religionslehrer gewohnt. Und die waren zugleich auch noch Vorbeter und Schächter.
Ist eigentlich genau bekannt, was für Religionslehrer dort gewohnt haben? Also kennt man die?
Ja, also es ist vor allem ein Religionslehrer bekannt und das ist der Hermann Schalmann. Er hat mit seiner Frau und seinen 6 Kindern in Eichstätt gelebt und eben auch als Religionslehrer unterrichtet. Und zwar am Gymnasium, an der Realschule und im Arbeitshaus Rebdorf. Generell wurden in Eichstätt verstorbene Juden und Jüdinnen in Pappenheim und Thalmessing beigesetzt. Was bei der Beerdigung des Lehrers auffällig war, ist, dass, obwohl er ja recht angesehen bei der Bevölkerung...
Ja, und auch in Eichstätt wahrscheinlich.
Genau,
irgendwie.
Ja. Und trotzdem war keine christliche Person bei seiner Beerdigung dabei.
Na, ich weiß auch nicht, ob das zu dem Zeitpunkt irgendwie üblich war, dass man einfach nicht hingegangen ist. Aber selbst wenn, also wenn er ja so angesehen war, dann wäre das ja eigentlich schon ein Grund gewesen, einfach mal mit Konventionen zu brechen.
Ja, eigentlich schon.
Ist noch irgendwas über ihn bekannt?
Ja, also er ist am 13. April 1904 gestorben. In seinen Todesanzeigen wurde er als tief religiös und herzensguter Mensch beschrieben. In einer Zeitung stand auch, jeder, der ihn zu kennen Gelegenheit hatte, musste sich zu ihm hingezogen fühlen.
Ja, stimmt eigentlich schon. Es muss ja da eigentlich schon eine wichtige Person auch für die Gemeinde gewesen sein. Vor allem, wie viele Mitglieder hat er denn die Gemeinde zu dem Zeitpunkt?
Also 1900 war die Gemeinde mit knapp 50 Personen am größten. 20 Jahre später waren es dann auch schon nur noch 30 Personen. Und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl dann auch noch weiter gesunken, was natürlich auch logisch war. 1933 wurde der Religionsunterricht dann sogar nur noch für 2 bzw. eine Person gemacht. Und ich glaube, das sagt auch sehr viel über die Situation damals aus.
Ja, und es sagt auch sehr viel aus, wie wichtig das Haus ja dann war auch in der Hinsicht.
Ja.
Und was mir auch wieder aufgefallen ist, bin durch die Pfahlstraße ja schon öfter gelaufen, aber vor unserer Recherche ist mir dieses Haus nie bewusst aufgefallen. Und als wir es dann gesehen haben, habe ich es zum ersten Mal wirklich gesehen. Das fand ich irgendwie...
Ja. Also ich muss ehrlich gestehen, so war das bei mir auch. Das Haus ist ja, wenn du von der Westenstraße in Richtung des Bahnhofs läufst, dann steht das Haus ja auf der rechten Seite. Zum Aussehen kann man eigentlich nur sagen, es ist halt ein graues Steingebäude und es sieht meiner Meinung nach auch ziemlich heruntergekommen aus. Und daneben sind halt dann die bunten Häuser, also ich glaube ein gelbes und ein blaues oder sowas. Und eigentlich fällt es ja schon auf, aber mir ist es eben wie dir auch so gegangen, dass es mir nicht bewusst aufgefallen ist.
Es sollte allein schon deswegen auffallen, weil es halt wirklich das, wirklich hässlichste sagen,
nee, aber es ist
das hässlichste
heruntergekommen.
Das hässlichste Haus in der ganzen Straße. Falls ihr mitreden wollt, wir haben auch ein Bild gemacht und es ist auch auf der Homepage zu finden. Und ich finde es tatsächlich, ist auch erstaunlich groß.
Ja,
weil es geht ja noch richtig weit nach hinten rein.
Ja.
Und das hat mich
und es hat auch viele Etagen. Also
ja,
viele
das
Stockwerke,
auch.
Ja.
Und vor allem auch der erste Stock ist ja auch so überlappend, so ein bisschen. Also eigentlich hätte das sofort auffallen müssen, aber wahrscheinlich ist es immer so, wenn man Sachen überhaupt nicht wahrnehmen will, dann nimmt man sie auch nicht wahr oder wenn man sie einfach ausblendet.
Ja.
Aber was mir auch aufgefallen ist, wahrscheinlich auch ein Grund, warum es uns nicht aufgefallen ist, ist ja auch keine Hinweistafel oder so dabei.
Ja, also das stimmt. Also in der Richtung gibt es wirklich nichts, was darauf hinweist, dass hier jemals ein Betsaal war. Im Jahr 2015 haben dann auch Schülerinnen und Schüler des Gabrieli-Gymnasiums im Rahmen eines P-Seminars dann Stolpersteine in der ganzen Stadt verlegt. Sind die dir zum Beispiel aufgefallen?
Also mir sind sie davor schon mal aufgefallen. Ich war tatsächlich echt überrascht, als ich erfahren habe, dass Eichstätt Stolpersteine hat, weil ich das eher immer mit größeren Städten in Verbindung gebracht habe. Aber ich finde es super, dass Eichstätt Stolpersteine hat. Sind dir die schon aufgefallen, bevor wir bewusst danach gesucht haben?
Ehrlich gesagt sind sie mir nie aufgefallen. Also zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, dass ich generell nicht allzu sehr auf meine Umgebung achte, wenn ich durch Eichstätt laufe. Aber jetzt nach unserer Recherche weiß ich natürlich schon, wo jeder Stolperstein steht und wie viele es auch gibt. Wie bist du genau auf die Stolpersteine aufmerksam geworden?
Also es gibt ja immer einen Tag, an dem die Stolpersteine geputzt werden, beziehungsweise dazu aufgefordert wird, die Stolpersteine zu putzen. Ich glaube, das ist der 9. November. Und durch einen Instagram-Post oder Zeitungsartikel oder sonst irgendwas in die Richtung bin ich darauf aufmerksam geworden, dass eben auch Eichstätt welche hat. Die sind mir ab dem Zeitpunkt dann auch mal aufgefallen, aber ich hätte, bevor wir danach gesucht haben, also wirklich bewusst danach gesucht haben, hätte ich absolut nicht sagen können, wo die sind, wie viele das sind. Aber nachdem wir jetzt auch die Stadt danach abgesucht haben, ist mir bewusst geworden, dass die mir am meisten aufgefallen sind oder am öftesten immer die der Familie Dachauer waren.
Ja, genau. Also die, finde ich, sind auch wirklich auffällig, weil es einfach auch so viele sind. Also
ja. Ja, 5 Stück.
Ja.
Die meisten sind eher so 2 oder einer eben, aber
genau.
So 5 fallen eben auch schon auf. Vor allem, weil es ist ja einer oben und dann 4 in der Reihe.
Mhm.
Haben wir übrigens auch noch ein Bild auf unserer Homepage.
Ja, stimmt. Genau, und die Stolpersteine der Familie Dachauer, die befinden sich auch in der Westenstraße, also vor dem Gebäude des Eichstätter Kuriers. Und das Haus gehörte auch ab 1906 den Söhnen von Simon Dachauer. Er und sein Bruder Meier Dachauer, die sind schon 1864 nach Eichstätt gezogen und erwarben dort auch Gebäude. Und später die Kinder und Enkelkinder besaßen dann noch viele weitere Häuser.
Ja, es gibt ja von der Familie Dachauer auch noch 2 weitere Stolpersteine in der Luitpoldstraße.
Genau.
Wie sind denn die Brüder in Eichstätt aufgenommen worden?
die Brüder sind eigentlich relativ gut aufgenommen worden. Maja Dachauer war zum Beispiel im Schützenverein und wurde zweimal erster Schützenkönig. Und selbst heute erinnert noch immer eine Schützenscheibe von 1909, die derzeit in der Burgschenke aufgehängt ist, an ihn. Ein anderes Mitglied der Familie Dachauer besuchte das Gymnasium und während der Zeit war er auch ein aktives Mitglied des Eichstätter Fußballvereins. Mehr über die 100-jährige Geschichte des VfB Eichstätt erfahrt ihr übrigens auch in einer weiteren Folge unseres Podcasts.
Hört ihr euch auf jeden Fall auch mal an. Das klingt ja eigentlich so, als ob die Familie sehr gut in das Eichstätter Leben integriert war.
Ja, also ganz so positiv war es dann auch nicht. Also einige Jahre später, im Jahr 1931, hat Walter Dachauer dann antisemitische Erfahrungen gemacht. Also er war ein sehr talentierter Geiger und sollte bei Bachs Weihnachtsoratorium der Eichstätter Liedertafel auch die erste Solo-Geige übernehmen. Aber dann weigerten sich mehrere Frauen im Kirchenchor eben mit einem Juden zu musizieren und deshalb gaben dann auch die Veranstalter nach und entließen Dachauer. Von da an blieben dann auch die jüdischen Familien dem Fest fern, was ich eigentlich auch verständlich finde.
Ja, absolut legitim. Was ist denn sonst noch so über die Familie bekannt?
Frieda Epstein, die eben auch eine geborene Dachauer ist, sie war die erste Frau Eichstätts, die einen Doktortitel verliehen bekam. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool.
Ja, das ist echt cool. Ist eigentlich nach ihr eine Straße in Eichstätt benannt? Das wäre eigentlich voll der Grund. Das wäre voll das Ding, wenn du so eine Straße danach benennst.
Ja, stimmt.
Weil es sowohl eine jüdische Person ist und dann noch eine Frau, die den ersten Doktortitel in Eichstätt gemacht hat. Das ist absolut wert, um eine Straße danach zu benennen.
Definitiv.
Wenn nicht, ist das jetzt ein Vorschlag an die Stadt. Nennt eine Straße Frieda-Epstein-Straße.
Ja, das wäre es definitiv wert. Den Doktortitel hat sie übrigens an der Medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin im Jahr 1920 gemacht. Letztendlich wurde sie in Auschwitz ermordet. Ihr Mann, Dr. Julius Epstein, kam im KZ Buchenwald zu Tode. Die anderen Mitglieder der Familie Dachauer, die wurden deportiert und sind nach 1942 in Konzentrationslagern gestorben.
Also für unsere Recherche haben wir auch noch nach weiteren Stolpersteinen gesucht. Mhm. Und wir haben sehr lange am Domplatz gestanden und nach dem Stolperstein von Salo Guttentag gesucht.
Ja, an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Vor allem, wie wir wirklich davor standen und ewig nach ihm gesucht haben, weil wir ihn wirklich nicht gefunden haben. Also es ist auch nur einer, vielleicht war das einer der Gründe.
Und das ist ein sehr großes Haus, also es war eine sehr große Fläche davor.
Ja, genau, also den haben wir ja am Domplatz 5 gefunden. Und zwar steht er da, weil die Guttentags eben auch in dem Gebäude gewohnt haben, wo sich heute auch das Restaurant Domherrenhof befindet. Der Familienvater Salomon, oder auch Salo genannt, hat als Kaufmann gearbeitet und mit seiner Frau Helga und ihren vier Kindern zogen sie 1903 von Esslingen nach Eichstätt. Dann erwarb Salo am 21. September 1911 das Haus am Domplatz und eröffnete das Kaufhaus Salomon Guttentag. In Eichstätt wurden dann auch noch zwei weitere Kinder geboren, nämlich Rosa und Egon.
Weißt du, was mir auch wieder aufgefallen ist?
Was?
Das Kaufhaus ist ja auch eigentlich ein sehr zentraler Punkt gewesen irgendwie. Hätte man auch eine schöne Denktafel nehmen können.
Stimmt, ja, da ist ja auch wieder keine, nur der Stolperstein.
Steht da dann auch, dass die das Kaufhaus besessen haben?
Nee, das steht nicht auf dem Stolperstein.
Für ihr Leben ist ja nicht nur relevant, dass sie gestorben sind. Für ihr Leben ist ja auch wichtig, dass sie zum Beispiel Teil der Eichstätter Wirtschaft waren. Und dass sie ja Menschen mit Waren versorgt haben. Bei der Familie Dachauer haben wir gesehen, dass das Verhältnis zur Eichstätter Bevölkerung eher ambivalent war. Also es gab Anfeindungen, es gab auch andererseits Anzeichen, dass sie sehr gut integriert waren. Wie war es denn bei der Familie Guttentag?
Bei der Familie Guttentag gab es tatsächlich auch einen konkreten Vorfall. Der war in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1922. Da wurde das Haus der Familie nämlich mit Hakenkreuzen beschmiert.
Das ist eigentlich 1922, ist ja schon relativ früh. Also wie hat die Familie darauf reagiert?
Salo Guttentag reagierte sogar in einem Inserat im Eichstätter Kurier. Und zwar folgendermaßen. Für dauernde Erinnerung an die nationale Gesinnung der Täter bleiben die Hakenkreuze bestehen. Kaufhaus Guttentag. Dass er sich das getraut hat, ist wirklich ziemlich krass.
Eigentlich sehr interessant, weil sich dann die Leute damit auseinandersetzen müssen, weil sie es ja sehen müssen. Von dem her.
Ja, oder sie ignorieren es.
Ja, aber ich finde, selbst wenn du es ignorierst, du musst es ja dann aktiv ignorieren. Ignorieren kannst du ja irgendwie auf zwei Arten. Du kannst entweder sagen, dass du aktiv was nicht wahrnimmst, wie zum Beispiel diese Hakenkreuze, oder dass du einfach dich aktiv nicht mit Geschichten beschäftigst, also passiv ignorierst. Und so musst du aktiv ignorieren. Deswegen ist eigentlich echt gut, dass er es so gemacht hat, weil jetzt alle Leute, die daran vorbeigehen, zwingt, das zu sehen und sich dann zu denken.
Damit auseinanderzusetzen.
Ja, oder selbst wenn es nur ist, es betrifft mich nicht. Und das ist ja dann trotzdem aktives Ignorieren. Ja. Ich finde, deswegen ist es eine sehr gute Entscheidung gewesen.
Ja, definitiv.
Noch mehr über die jüdische Bevölkerung in Eichstätt während der NS-Zeit und der Zeit generell könnt ihr auch noch in einer weiteren Podcast-Folge von uns anhören.
Auch sehr spannend. Nochmal zurück zu der Geschichte von Salomon. Er zog 1931 dann nach München und sein Sohn Egon und dessen Schwager Paul Freimann führten dann das Kaufhaus zusammen weiter bis Ende Februar 1936. Allerdings wurden immer konsequenter Boykotts umgesetzt gegen jüdische Geschäfte und deswegen ließ sich das Kaufhaus dann auch irgendwann nicht mehr halten. Also musste Salo dann das Anwesen kurz darauf auch an den deutschen Kaufmann Ludwig Geid aus Eichstätt verkaufen.
Wie genau sahen eigentlich solche Boykotte aus?
Ja, also da war es zum Beispiel so, dass am Marktplatz SA-Posten standen, die alle Leute, die im Kaufhaus Guten Tag eingekauft haben, fotografierten und dann deren Bilder öffentlich zur Schau gestellt haben. Und ich meine, es ist ja nur klar, dass es die Leute auch abgeschreckt hat, dann weiter da einzukaufen, wenn man dann einfach öffentlich zur Schau gestellt wird.
Wie ging es dann mit der Familie Guten Tag weiter?
Tatsächlich wurden auch schon am 8. Juli 1935 Egon und Paul Freimann für kurze Zeit in Schutzhaft genommen. Und das war eben wie folgt begründet. Sowohl Guten Tag wie Freimann haben seinerzeit die NSDAP und ihre Führer in unerhörter Weise beschimpft. Die Führer der Bewegung wurden als Lumpen und Schwindler bezeichnet. Die beiden Juden betrieben ein Kaufhaus. Sie nutzen das aus, um besonders die ländliche Kundschaft durch höhnische Bemerkungen gegen den nationalsozialistischen Staat aufzuwiegeln.
Was ist denn dann eigentlich mit ihnen passiert?
Ein Jahr nach der verhängten Schutzhaft beantragten Egon Guttentag und Paul Freimann dann mit ihrer Familie eine Auslandsreise zum Zweck einer Auswanderung von Deutschland nach Südafrika. Sie bekamen dann auch im Sommer 1936 die Bescheinigung und wanderten dann zusammen mit ihrem Vater Salo Guttentag nach Johannesburg aus. Der Rest der Familie Guttentag, die haben es auch geschafft auszuwandern und sind nach Chile oder London geflohen.
War das dann die letzte Familie in Eichstätt, oder?
Nee, das war noch nicht die letzte Familie, die bis zur letzten Eichstätt war, denn das war die Familie Schimmel. Und die Brüder Friedrich, Albert und Wilhelm Schimmel betrieben bis 1938 sogar einen Vieh- und Getreidehandel in Eichstätt. Die drei wohnten auch in der Pfahlstraße 17. Albert Schimmel hatte in der israelitischen Betgesellschaft auch die Aufgabe des Schriftführers und Kassierers. Allerdings mussten nach der Reichspogromnacht im November 1938 dann auch die Brüder die Stadt verlassen. Ja, Albert Schimmel wurde dann auch gezwungen, sein Haus weit unter Wert zu verkaufen, was ja auch für die Zeit eigentlich
traurige
üblich
war. Realität
ja.
war.
Zwei Brüder flohen nach Fischau und 1941 wanderten sie dann von Augsburg nach Uruguay aus. Wilhelm Schimmel wurde im Mai 1938 wegen eines Devisenvergehens vor Gericht gestellt und zu einer Geld- und Haftstrafe verurteilt. Die musste er dann auch im Zuchthaus Ludwigsburg verbüßen. Im Juni 1942 wurde er dann entlassen und der Gestapo-Leitstelle in Nürnberg übergeben. Seitdem gilt er als vermisst. Also man weiß nichts Näheres über sein Schicksal.
Wenn die Brüder Schimmel dann 1938 Eichstätt verlassen haben, dann war Eichstätt ja ab dem Zeitpunkt nicht mehr von jüdischen Personen bewohnt.
Ja, genau. Die Regierung von Mittelfranken gab am 8. Dezember 1938 offiziell bekannt, dass Eichstätt judenfrei sei.
Ja, das blieb dann auch bis eigentlich Ende des Zweiten Weltkriegs so. Aber mit den DP-Camps kamen auch wieder jüdische Personen nach Eichstätt.
Genau, aber das war ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau. DP-Camps, also DP steht kurz für Displaced Persons, wurde von der UN und von der US-Army vor allem in Bayern und Südhessen eingerichtet. Die waren eigentlich dafür da, für die Menschen, die während dem Krieg verfolgt wurden. Und die Menschen haben dort dann die Zeit in den DP-Camps überbrückt, bis sie ausgewandert sind.
Und wie sah das genau in Eichstätt aus? Also wie viele Camps gab es denn?
Also es gab zwei jüdische DP-Camps. In Rebdorf gab es zudem noch ein großes baltisches Camp mit ungefähr 1000 Leuten. Und bis nach Weißenburg gab es auch noch ukrainische und polnische DP-Camps. Generell hat sich Eichstätt als Standort halt einfach angeboten, weil es wenig vom Krieg beschädigt war und landwirtschaftlich auch relativ gut dastand.
Was auch noch auffällt, ist, dass die Camps ja nach Glauben sortiert sind. Also, dass manche Camps nach Glauben sortiert sind und dann aber auch noch welche nach Nationalität. Warum wurde nicht nur nach Nationalität gegangen?
Also, es war ja auch zuerst angedacht, nur nach Nationalität die DP-Camps praktisch einzurichten. Aber jüdische Personen waren ja auch in Osteuropa von Antisemitismus in ihrem eigenen Land betroffen. Also deswegen hat man jüdische Personen als einzige nach ihrem Glauben untergebracht.
Ja, okay, das macht schon Sinn. Gab es auch einen Grund, warum es zwei jüdische Camps in Eichstätt gab?
Also es gab zwei. Es gab ja dieses eine kleinere orthodoxe DP-Camp in der Landwirtschaftsschule, die jetzt allerdings nicht mehr steht. Und dann gab es auch noch ein großes, eher liberaleres in der Jägerkaserne. Und das hat man einfach gemacht, um halt auch Konflikte zu vermeiden. Von Mai 1945 bis September 1949 lebten in Eichstätt bis zu 1400 jüdische Personen.
Ja, im Vergleich zu der Zeit vorher sind es ja schon einige. Das Gelände oder das Gebäude ist auf dem heutigen Gelände der Polizei, oder?
Ja, genau. Bevor die Jägerkaserne ein DP-Camp war, war es auch ein Kriegsgefangenenlager. Und viele der Häuser stehen auch so noch. Die Holzbaracken, in denen die DPs gewohnt haben und in denen auch die Kriegsgefangenen waren, gibt es allerdings nicht mehr. Die steinernen Gebäude stehen allerdings noch. Es gibt dann auch schöne Fotografien, wo Menschen zurückkehren an den Ort und ihre Bilder, ihre Kindheitsbilder an die Wandecken halten. Und dann praktisch ist exakt dasselbe, sogar teilweise noch mit Schriftzug oder Hausnummern. Wie genau es zu den Bildern kam, dazu kommen wir aber auch gleich noch.
Und wie genau sah dann der Alltag in dem DP-Camp in der Jägerkaserne aus?
Das DP-Camp hatte eigentlich komplett eigene Verwaltungsstrukturen. Es gab ein eigenes Schulsystem, es gab eine eigene Polizei, es gab eine eigene praktisch Art Regierung, es gab eigene juristische Organisationen oder Institutionen. Und die DP-Camps in der amerikanischen Besatzungszone hatten einen sehr sozialpädagogischen Ansatz, weil man eben der festen Überzeugung war, dass man den Leuten, damit sie praktisch von der ganzen dramatischen Vergangenheit heilen können, dass sie dafür eigentlich Arbeit brauchen oder irgendeine sinnvolle Beschäftigung. Da es ja zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich viel Arbeit gab, wurde sehr viel Kulturelles gefördert, weil man auch irgendwie geglaubt hat, dass Kultur eine Art Therapie ist. Deswegen gab es auch sehr viele Theateraufführungen, Konzerte, Chöre. Ja, es gab sogar einen Verschönerungsverein.
Okay, das hört sich sehr dubios an. Was genau ist das denn?
Also da waren Leute drin, die sich für Blumenzucht interessiert haben oder auch für Gartenbau. Und die haben dann zum Beispiel entlang der Altmühl Bäume gepflanzt oder auch Blumen gepflanzt. Einfach generell Eichstätt verschönert.
Ja, heute verschönert die Polizei ja die Stadt mit Strafzetteln.
Ja, sie haben sogar eine Brücke über die Altmühl gebaut.
Echt?
Es gab da vorher wohl einen Steg auf dem Kaserngelände über die Altmühl drüber. Aber in den letzten Kriegstagen wurden ja die Brücken gesprengt. Und die DPs haben dann auf den Fundamenten, die noch da waren, eine neue Brücke errichtet, damit sie schneller in den Wald kamen. Weil sonst hätten sie ja immer von dem DP-Gelände bis nach Eichstätt rein, dann über die Altmühl drüber und dann wieder zurück und das Ganze auch wieder zurück. Und das ist ja schon ein bisschen ein Stück.
Ja, das ist wirklich sehr weit. Also da macht eine Brücke durchaus Sinn. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob die Menschen aus den DP-Camps auch Kontakt zur Eichstätter Bevölkerung hatten.
Also das Camp an sich war ja sehr autark. Und die Jägerkaserne war ja auch sehr außerhalb gelegen, weil Eichstätt ja danach erst noch gewachsen ist. Von dem her gab es Kontakte wahrscheinlich eher weniger, aber ich meine, es war ja auch kein Gefängnis, die waren ja auch nicht komplett abgeschottet.
Okay, und wenn die Leute dann einfach so rausgehen konnten, konnte da dann auch jeder rein?
Also der Zugang war schon kontrolliert. Deutsche durften nicht einfach so ins Lager, aber die Leute durften raus. Sie mussten natürlich auch raus, weil sie ja auch Ausbildungen hatten bei deutschen Lehrmeistern.
Ja. Klar, das macht auch wiederum Sinn. Und waren Sie dann auch in Eichstätt in der Schule? Also, weil da muss es ja dann auf jeden Fall Kontakte gegeben haben.
Alle Schulen waren im Camp. Also es gab da Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien, so ja auch die Berufsschule. Und nur der praktische Teil der Ausbildung war halt außerhalb des Camps.
Aber es muss doch irgendwelche Geschichten über Begegnungen geben.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil es muss sie ja wirklich gegeben haben. Und Julia Devlin, die Geschäftsführerin des Zentrums für Flucht und Migration, die haben letztes Jahr ein Symposium, also 2019 ein Symposium zu den DP-Camps gemacht und nach genau solchen Geschichten gesucht, weil es muss Kontakte gegeben haben. Im Rahmen des Symposiums haben sie versucht, an solche Geschichten zu kommen, aber es hat ihnen niemand irgendwas erzählt. Also vor allem ist es auch komisch, weil eine Art der Kontaktaufnahme war ja sicher auch der Schwarzhandel und davon will ja dann auch wieder niemand erzählen.
Ja, klar, aber es ist schon irgendwie komisch, weil es muss ja irgendwelche Begegnungen gegeben haben.
Ja, und selbst wenn es nicht der direkte Kontakt ist, ich meine, dann vielleicht im Kontext der Requirierungen, die damals auch stattgefunden haben. Also es muss ja aufgefallen sein, wenn die Nachbarn innerhalb von 24 Stunden ihr Haus verlassen mussten. Und das hat ja 100% auch für Unmut bei der Bevölkerung geführt. Aber dazu hat auch niemand irgendwie für das Symposium eine Geschichte gehabt. Sie meinte auch generell, dass die Reaktion aus Eichstätt eher verhalten war. Also es war jetzt nicht so, dass es aktive Anfeindungen gab, wie lass doch die alte Geschichte ruhen und das interessiert doch niemanden, ist nicht mehr relevant heute. Aber es war jetzt auch keine überwältigende Neugier. Generell war Julia Devlins Eindruck auch, dass viele gar nicht wissen, dass es diese DP-Camps gab, beziehungsweise wie viele es überhaupt gab, weil es waren ja mehrere tausende Leute in Eichstätt und in der Umgebung. In München zum Beispiel wird daran eher erinnert, weil die jüdischen Personen da dann auch geblieben sind, aber in Eichstätt ist halt niemand geblieben. Von dem her ist die Erinnerung daran eher sehr passiv und neutral.
Also ich muss auch sagen, wenn ich mich an die Schulzeit zurückerinnere, ich meine nicht, dass wir jemals über die DP-Camps gesprochen haben.
Ja, ist tatsächlich bei mir auch so, weil ich meine, ich komme ja aus Landsberg, ich bin in Landsberg zur Schule gegangen und da war ja auch eins der großen DP-Camps, also jüdischen DP-Camps und ich persönlich kann mich da nicht dran erinnern. Also es macht schon Sinn, warum da so ein großes war, wegen den KZ-Dachau-Außenstellen.
Ja, klar.
Über die haben wir sehr viel gelernt und die haben wir auch alle ja angeschaut und besucht und abgelaufen, aber über die DP-Camps wurde irgendwie kein Wort verloren, obwohl es ja auch riesig war. Da waren ja teilweise bis zu 4000 Leuten und Landsberg ist jetzt auch nicht so die Riesenstadt. Von dem her ist es tatsächlich komisch, dass wir da nicht so viel dazu gemacht haben.
Ich finde es schon irgendwie echt komisch, dass über die DP-Camps in der Schule jedenfalls nie was gesagt wurde.
Ja, vor allem es macht ja tatsächlich irgendwie Sinn, jetzt, vor allem jetzt darüber zu sprechen, weil ich meine, vor allem 2015, als alle meinten, ja, das ist total die neue Situation, eigentlich war es ja keine neue Situation, weil die DP-Camps waren ja eigentlich auch das. Man hat praktisch Menschen eine Heimat geboten, die auf der Flucht waren. Der einzige Unterschied ist halt, dass bei DP-Camps meistens klar war, dass diese Menschen nicht bleiben und jetzt bleiben sie. Trotzdem, eigentlich könnte man die Geschichte ja dann wieder aufgreifen. Das ist ja eigentlich genau die Geschichte, die man jetzt auch bräuchte.
Ja, definitiv. Um nochmal auf das Symposium zurückzukommen, da sind auch die Bilder entstanden, von denen du vorher gesprochen hast, oder?
Ja, genau. Bei dem Symposium kamen ja aus Eichstätt eher weniger, aber es kamen 10 Eichstätt-Babys und die kamen mit ihrer Familie.
Was sind Eichstätt-Babys genau? Also klar, es sind Babys, aber was genau?
Also Eichstätt-Babys sind, also davon gibt es ungefähr 150. Und das sind eigentlich Menschen, die in der Zeit der DP-Camps in Eichstätt geboren wurden oder als Kinder nach Eichstätt kamen. Und die, die in Eichstätt geboren wurden, die wurden im Area Hospital geboren. Das ist das, was jetzt eigentlich die Jugendherberge ist.
Die Jugendherberge, die kennst du ja auch noch sehr gut.
Ja, da war ich tatsächlich das allererste Mal, dass ich in Eichstätt war. Ich bin ja zum Studium hergezogen. Aber davor war ich tatsächlich mal mit so einer Jugendfreizeit mit 12 in Eichstätt in einer Jugendherberge und es ist damit geendet, dass wir alle im Krankenhaus lagen mit einer Lebensmittelvergiftung. Von dem her, das war super. Ja, auf jeden Fall, die wichtigste Zeitzeugin ist nämlich auch ein Eichstätt-Baby, die Shulamit Sakai. Und sie ist mit 8 nach Eichstätt gekommen mit ihrer Mutter und die kann natürlich dann erzählen, wie diese Zeit war. Und sie hat erzählt, dass sie miterlebt hat, wie das Leben in Eichstätt wieder anfing in diesem DP-Camp, dass praktisch neuer Lebensmut kam. Allein schon, wenn man sich die Zahlen anschaut, 150 Eichstätt-Babys. Es waren praktisch Familien, die beschlossen haben, oder Menschen, die beschlossen haben, wir gründen jetzt eine Familie, obwohl unsere Zukunft total unsicher ist. Und das ist ja eigentlich totales Zeichen der Hoffnung auch. Es gab richtig viele Hochzeiten in diesen DP-Camps auch. Und das ist ja eigentlich ein neuer Lebenswille, der da aufgekommen ist. Und sie hat auch gesagt, dass sie mit Eichstätt ihre ersten Kirschen verbindet oder ihre erste Eiscreme. Und das sind so viele Kindheitserinnerungen, die sie auch in Eichstätt hat. Zum Beispiel hat sie auch ihre ersten Kinofilme in Eichstätt angeschaut und war oftmals auch im Eichstätter Kino.
Das sind vor allem auch schöne Erinnerungen.
Ja, das stimmt. Das meinte auch eine weitere Zeitzeugin, die auch da war, war Jaffa Orgenstein. Sie ist als Kleinkind, wirklich als Kleinkind, ins DP-Camp gekommen. Und sie meinte auch, dass dass ihre Eltern nie von diesem Ort erzählt haben und sie dann da ankam und eigentlich ihn als sehr schön empfunden hat. Und dass sie tatsächlich gewundert hat, dass sie nie darüber erzählt haben, was irgendwie auch klar ist, weil sie halt einfach keinen Blick hatten dafür, für die Schönheit. Es waren halt andere Fragen, die sie halt jetzt beschäftigt haben, einfach so ein bisschen überleben.
Ja, klar.
Weil Lebensmut finden, dann sieht man natürlich die Schönheit der Stadt nicht so.
Konnte Shulamit Sakai auch sagen, wie sie es selber wahrgenommen hat in Eichstätt, also wie die Bevölkerung auch sie behandelt hat?
Es gibt eine Geschichte, Shulamit und ihre Mutter wollten eine Tante in einem DP-Camp in Landsberg, eben in dem großen DP-Camp besuchen. Und sie mussten dafür natürlich früh mit dem Zug aus Eichstätt losfahren. Aber sie haben aus Angst gefragt, ob ein Mann aus dem DP-Camp mitkommen kann. Also es muss da schon irgendwie eine Atmosphäre der Angst vor Anfeindungen gegeben haben, weil sonst würden sie ja nicht extra fragen, ob jemand mitkommt, weil sie sich alleine nicht getraut haben. Bei dem Symposium gab es auch ein Zeitzeugengespräch und da wurde auch diese Frage gestellt, wie sie in die Atmosphäre wahrgenommen haben. Und die meisten haben dann auch gemeint, eben bis auf diese Geschichte, dass sie es eigentlich gar nicht so wahrgenommen haben, weil sie ja eher auch unter sich waren in diesem DP-Camp. Sie hatten ja, wie schon gesagt, nicht diesen extremen Kontakt zur Eichstätter Bevölkerung. Und sie waren ja unter sich und sie hatten ja in dem DP-Camp auch alles. Also sie waren ja auch nicht angewiesen auf die Eichstätter Bevölkerung in dem Sinne.
Ja, ich glaube, so weit wären wir auch fertig. Aber was ich dich noch fragen wollte, ist, gab es irgendetwas bei der Recherche, das dich besonders beeindruckt hat oder besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich fand zu den DP-Camps einfach sehr überraschend, wie wenig sich daran erinnert wird. Ja, ich merke es ja auch an mir selber. Ich meine, ich bin in Landsberg groß geworden. Da war ein riesengroßes DP-Camp und ich wusste nicht sonderlich viel darüber. Und auch in Eichstätt waren ja bis zu 1400 jüdische Personen in diesen Camps und das war ja dann nochmal viel mehr im Umkreis von Eichstätt und es muss ja schon irgendwie Einfluss auf die Menschen genommen haben, aber dass dieses kommunikative Gedächtnis da nicht besteht, hat mich tatsächlich echt überrascht.
Ja, ich finde es tatsächlich auch echt komisch, weil Eichstätt hatte zu der Zeit ja, glaube ich, nur etwa 10.000 Einwohner, also sind diese 1400 schon ein großer Teil der Bevölkerung.
Ja, es sind ja mehr als 10%. Das ist tatsächlich echt komisch. Ich meine, es kann natürlich auch irgendwie sein, weil Flucht und Migration, damit ja auch diese DP-Camps ja nichts bleiben. Das ist nicht, ich meine, es war von vornherein klar, dass diese Camps nicht sonderlich lange da bleiben und dass die Menschen auch auswandern werden und in Eichstätt auch keine neue Heimat suchen. Aber trotzdem finde ich es interessant, wenn man da auch mal drüber nachdenkt, wie wir uns in 50 Jahren daran erinnern werden, dass im Mariawart auch 250 Menschen untergebracht waren. Ob das auch so was Flüchtiges ist oder nicht. Und das finde ich tatsächlich irgendwie interessant. Ich glaube, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Mir ist besonders in Erinnerung geblieben, also das kam jetzt noch nicht im Podcast vor, aber das habe ich eben bei der Recherche erfahren. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ab 1935 an Schulen und Universitäten auch Rassenlehre gelehrt wurde. Und das, was ich ziemlich krass finde, ist, dass an Grundschulen gab es dann unter anderem einen Malwettbewerb zum Thema hässliche Juden. Und ich finde, das ist einfach irgendwie wirklich grotesk. Also ja, wahrscheinlich ist es mir auch genau deswegen in Erinnerung geblieben. Also ich muss sagen, diese Malwettbewerbe gibt es ja auch heutzutage noch.
Ja, die sind ja ein fester Bestandteil der Schulzeit.
Genau, also die muss man im Kunstunterricht, muss man ja sogar wirklich dazu malen.
Ja, man muss damit machen.
Und ich persönlich habe mich auch immer über die Malwettbewerbe gefreut. Und ich glaube, dass den Kindern es damals wahrscheinlich auch so ging, dass sie sich gefreut haben und das nicht wirklich hinterfragt haben. Aber ich finde das einfach wirklich krass. Also zu dem Thema, Kinder was malen zu lassen, das ist wirklich ziemlich heftig, weil ich die Universitäten ja auch schon erwähnt habe. Auch an der Theologischen Hochschule wurde in der Einführung einer einstündigen Vorlesung über Vererbungslehre, Rassenkunde und Rassenhygiene gelehrt.
Ja, ich finde, wenn man sowas dann auch im Schul- oder generell Bildungssystem hat, dann wird es ja eigentlich auch legitimiert, diese ganze Ideologie.
Ja. Genau, also das war wirklich das, was mir einfach hängen geblieben ist.
Ist tatsächlich echt ein interessanter Fakt. Also damit ist unsere Podcast-Folge eigentlich auch schon zu Ende. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt.
Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr habt etwas Neues über Eichstätt gelernt.
Hört euch auch gerne nochmal die anderen Folgen von unserem Podcast an.
Die findet ihr, wie wir schon am Anfang gesagt haben, unter www.eichstätt-podcast.de.
Und wir wünschen euch noch einen sehr schönen Tag.
Tschüss!